Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Football Chaos. Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, ich bin heute mal wieder alleine, Sascha ist nicht mit dabei. Dafür haben wir aber einen interessanten Gast dabei aus der ersten Liga in Österreich. Aber wer es ist, er stellt sich mal vor. Hi Valentino.
Hallo Nils, da ist der Valentino Müller und es freut mich, dass ich da sein darf.
Perfekt. Für die, die dich nicht kennen, stell dich doch einmal mal kurz vor, wo spielst du? Genau, einfach mal so ein bisschen über dich.
Okay, also ich bin wie gesagt der Valentin Müller. Ich spiele bei der WSG Tirol. Das ist in der Bundesliga in Österreich. Und ich bin 25 Jahre alt. Ich war davor beim LASK Linz und davor beim SC Altach. Das sind meine bisherigen drei Profivereine. Und ja, das ist mal so das Gröbste.
Sehr gut, optimal. Du hast deine letzten Vereine schon angesprochen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir deine Karriere beleuchten. Aber ganz kurz zum Aktuellen. Du bist ja leider die Saison sehr verletzungsgeplagt, muss man leider sagen. Wie ist die aktuelle Situation für dich?
Ja, das stimmt. Die Saison ist bisher eher mühsam. Also eben wie gesagt, die beiden bisher die ganze Saison sehr verletzungsanfällig, beziehungsweise war es so, dass ich in der Herbstsaison einfach mit einer Achillessehne sehr lang zum Kämpfen gehabt habe. Da bin ich dann schlussendlich, glaube ich, 3,5 Monate ausgefallen und war dann wieder fit und haben wir dann jetzt aber im ersten Spiel in der Frühjahrssaison an Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen, was natürlich ja, äußerst bitter ist und schon mental natürlich jetzt nicht so einfach war, das Ganze. Aber bin jetzt mittlerweile wieder im Mannschaftstraining und bin wieder normal dabei und hoffe, dass es jetzt hält und dass es alles wieder passt.
Sehr schön, also du bist auf dem Weg der Besserung, das freut uns natürlich schon mal zu hören. Aber erzähl mal, du hast es gerade schon gesagt, das ist mental auch nicht ganz so leicht. Wie waren die letzten Wochen für dich?
Ja, die letzten Wochen waren doch schwierig. Eben vor 3 Wochen ist im ersten Spiel das mit meinem Adduktoren passiert. Und dadurch, dass es halt doch nach der langen Verletzungspause jetzt das zweite Pflichtspiel wieder war, war das schon sehr bitter. Und gerade so, ja, der erste Schock war mental schon schwierig, weil doch die ganze Herbstsaison einfach schon sehr, sehr schwierig war auf persönlicher Ebene. Und das war dann schon so, dass die ersten 4-5 Tage nicht so lustig waren. Aber das Gute zumindest bei der Verletzung ist, dass es dann eh schnell vorwärts geht, dass man da einen klaren Plan hat, den man dann einfach abarbeiten muss. Und da bleibt dann Gott sei Dank eh nicht so lange Zeit zum Überlegen und du merkst, dass du schnell Fortschritte machst, weil du dann einfach wieder, also die ersten paar Tage gibst halt eine Ruhe, dann bist du wieder am Radl fahren, dann kannst du wieder laufen. Und da machst du wirklich eigentlich Tag für Tag Fortschritte. Und von dem her bist du dann schnell wieder an einem Modus, wo du wieder nach vorne schauen kannst. Und ja, was jetzt aber hoffe halt, dass es jetzt wieder passt und dass ich jetzt ja, im besten Fall keine Verletzung mehr habe für die nächste Zeit oder in der Saison.
Ja, ich glaube, als Fußballer das. Da reicht es dann auch. Ich meine, du bist ja leider eigentlich die komplette Hinrunde ausgefallen. Denn ja, reicht wieder für dieses Jahr, hätte ich gesagt.
Ja, würde ich auch sagen.
Sehr gut. Ist denn schon absehbar, wann du wieder am Spielgeschehen teilnehmen kannst?
Ja, also ich bin jetzt wieder normal im Mannschaftstraining und ich bin ab dem nächsten Spiel am Wochenende wieder einsatzbereit.
Sehr gut, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass vielleicht da schon der erste Kurzeinsatz dann rausspringt.
Dankeschön, ja.
Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal mit der aktuellen Situation bei euch. Ihr seid gerade Elfter. Für die, die es nicht wissen, in Österreich wird die Tabelle dann nach der Saison geteilt und dann wird eine Aufstiegs- oder beziehungsweise eine Meisterschaftsrunde und eine Abstiegsrunde gespielt. Ja, ich sag's einfach mal frei raus, ist die Meisterschaftsrunde wird es wahrscheinlich nicht mehr werden.
Na, das ist definitiv nicht. Und es war in der Saison schon relativ schnell klar, dass es die Meisterschaftsrunde nicht wird und dass es diese Saison einfach um den Klassenerhalt wieder geht. Und du hast es schon angesprochen, das Spielsystem in Österreich ist so, dass nach der Hinrunde, also wenn du gegen jeden Gegner zweimal gespielt hast, die Liga halbiert wird und gleichzeitig werden auch die Punkte halbiert. Das heißt, es werden alle Mannschaften sehr, sehr zusammengeschoben und von dem her wird es nur wieder spannend, weil einfach die Abstände sehr, sehr eng sind. Und ja, für uns geht es ganz klar darum, dass wir die Liga halten und das ist auch definitiv das Ziel jetzt, dass wir das jetzt schaffen und dass wir dann die Saison doch in eine bisschen andere Richtung bekommen.
Glaube ich. Wie ist denn die Stimmung aktuell in der Mannschaft?
Ja, aktuell jetzt gerade wieder ein bisschen besser, weil wir das letzte Spiel gegen Hartberg mit 1-0 gewonnen haben. Das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Und eben, jetzt haben wir noch ein Spiel vor der angesprochenen Punkteteilung. Und dann geht es natürlich richtig zur Sache. Und eben, da haben wir dann noch 10 Spiele. Also eben gegen jeden Gegner wieder zweimal. Und viele direkte Duelle. Und ja, und da muss man natürlich liefern. Aber der Sieg hat jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut durch und hat jetzt auch wieder ein bisschen Optimismus in die Mannschaft gebracht.
Wunderbar. Jetzt kommt am Wochenende Austria Wien.
Ja.
Wie seht ihr da eure Chancen? Austria Wien ist ja dann in der Tabelle, meint man vielleicht ein bisschen näher dann, aber von den Punkten ja dann doch schon ein bisschen weiter enteilt. Wie seht ihr eure Chancen?
Ja, wir wollen jetzt natürlich das Selbstvertrauen aus dem letzten Sieg mitnehmen und wir wollen nur da anschreiben, ganz klar. Aber wie du sagst, die Austria hat vor allem jetzt in der Frühjahrssaison wirklich sehr, sehr gut performt, haben richtig viele Punkte geholt und dadurch haben sie es nochmal spannend gemacht, dass sie nochmal die Chance haben, dass sie in die Meistergruppe kommen, weil da hat sie in der Winterpause für sie auch nicht so gut ausgeschaut, aber eben durch den positiven Lauf haben die jetzt am letzten Spieltag vor der Teilung eben immer noch die Chance. Darum wird es sicher ein schweres Spiel und sie sind auch ganz klar der Favorit. Aber wir wollen den Aufschwung aus der Woche jetzt mitnehmen und eben wir wollen jetzt vor der Punkteteilung nochmal anschreiben.
Das auf jeden Fall und ihr könntet ja, wie du es auch schon angesprochen hast, ihr könntet ja wirklich noch darauf Einfluss nehmen, dass Austria Wien nicht in der Meistertourne mitspielt, sondern dann gegen euch nochmal in der Abstiegsrunde mit einem Sieg.
Das stimmt, ja. Und das ist schon ganz klar das Ziel.
Sehr gut, optimal. Ich glaube, dann haben wir das Aktuelle ganz gut besprochen. Dann hätte ich gesagt, starten wir mal mit deiner Karriere. Ganz basic zum Anfang. Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
Ja, zum Fußball bin ich vor allem über meinen Papa und über meinen Bruder gekommen. Weil eben der Papa hat früher schon Fußball gespielt. Wobei jetzt nur im Amateurbereich, aber es war damals schon oder immer schon seine Leidenschaft. Und von meinem großen Bruder, der 3,5 Jahre älter ist wie ich, war das genauso. Und dadurch habe ich dann schon gleich zwei gute Vorbilder gehabt. Und dann war das auch für mich klar, dass ich Fußball spielen will. Und eben, ich habe daheim halt mit dem großen Bruder sehr viel Fußball gespielt. Also dann echt viele Stunden mit dem Ball und mit ihm im Garten verbracht. Und ja, und so ist das Ganze dann entstanden. Und dann ist auch relativ schnell einmal das Ziel oder der Traum entstanden, dass ich Profifußballer werden will. Und ja, ist natürlich jetzt eine coole Sache, dass es so bis jetzt so geklappt hat.
Wunderbar. Wo hast du denn dann angefangen? Also ich muss sagen, ich habe natürlich ein paar Statistiken, die fangen aber sehr viel später an. Wo ging es für dich dann vereinstechnisch los?
Also ich habe in meinem Heimatverein SV Ludesch gestartet. Das ist einfach ein kleiner Dorfverein. Und da bin ich dann bis zur U13 habe ich da gespielt und habe da eben meine fußballerischen Anfänge gemacht. Und danach hat es schon angefangen eben mit dem LAZ und mit der Akademie, dass ich da dann eben in Vorarlberg weit auf den Stützpunkt gekommen bin, dass ich da einfach in der Auswahl den gespielt habe. Und da war ich dann bis zur U16 und ab der U16 habe ich dann die Möglichkeit gekriegt, dass ich mit dem SC Altach, das ist eben damals, das war damals der Profiverein in Vorarlberg, in unserer Region, mittlerweile gibt es einen zweiten mit Austria Lustenau, aber da habe ich dann die Möglichkeit gekriegt, dass ich einen Jungprofivertrag unterschrieben habe und dass ich dort noch schon eigentlich seit ich 15 bin, sporadisch und dann mit 16 regelmäßig bei den Profis so trainieren haben können, was natürlich ja, eine richtig coole Erfahrung war und was natürlich super war, einfach so jung schon auf einem sehr, sehr guten Niveau trainieren zu können. Und eben, und dann habe ich da über die zweite Mannschaft beim SC Altach, die damals in der Regionalliga waren, oder die da in der Regionalliga waren, bin ich dann zu den Profis gekommen und genau, und so ist das Ganze entstanden.
Sehr gut, du hast jetzt schon ganz, ganz viel erzählt. Ganz kurz nochmal zurück zu deinem, zu der Zeit, wo du den Profivertrag dann oder den Vorvertrag unterschrieben hast. Was war das für ein Gefühl, weil es dann ja doch ja, immer konkreter wurde mit dem Ziel Profifußball?
Das stimmt, also das war schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, aber gleichzeitig war auch das Gefühl noch nicht da, dass ich jetzt das Gefühl gehabt habe, dass ich es geschafft habe, weil es einfach noch ein Jungprofivertrag war und noch nicht so der endgültige Profivertrag und weil auch das ja noch nichts bedeutet. Aber was schon ganz cool war, der Verein hat mir da schon einen sehr klaren Weg vorgestellt, wie es eben möglich ist, dass ich da Profi werden kann. Und es war definitiv ein cooles Gefühl und gleichzeitig hat es einfach auch eine sehr, sehr große Motivation verspürt. Dass ich den Weg, den mir der Verein eben vorgesagt hat, dass ich den gehen will. Und ja, und das hat dann eigentlich auch recht gut geklappt. So.
Sehr gut, ja, dass es geklappt hat, wissen wir mittlerweile. Jetzt hast du aber natürlich auch für die Nationalmannschaft schon relativ früh gespielt, U15 schon und dann eigentlich in jeder Nachwuchsmannschaft bis dahin. Was ist das für ein Gefühl? U15 ist ja meines Wissens dann die erste Nationalmannschaft, die es gibt.
Ja.
Wie ist es dann, wenn es dann heißt, ja, du spielst jetzt für Österreich mit 14, ja, mit 15, Anfang 15?
Ja, das ist natürlich überragend. Ich glaube, das ist sowieso eins, oder wenn nicht das größte Gefühl als Fußballer, wenn du dein Land vertreten darfst. Und das war schon immer was ganz, ganz Besonderes. Noch dazu habe ich auch die Ehre gehabt, dass ich eigentlich bis zu 19 in jedem Jahr der Kapitän war, was schon sehr besonders war eben. Und ja, das ist wirklich ein richtig gutes Gefühl und ist auch gleichzeitig dann irgendwo so eine Bestätigung, dass man schon irgendwo die Qualität hat, zumindest in deinem eigenen Land, in dem Jahrgang. Und es gibt da das Gefühl, dass einfach dass man auch eine positive Zukunft haben kann. Wobei gleichzeitig natürlich auch das noch nichts bedeutet, weil ich sehr, sehr viele sehr gute Fußballer da miterlebt im Nationalteam, die mittlerweile gar nicht mehr Fußball spielen oder eben es dann doch nicht geschafft haben zum Profi. Also es heißt noch nichts, aber es gibt da schon irgendwie eine Motivation und einfach ein besonderes Gefühl.
Da sprichst du was sehr Gutes an, dass es eben viele auch nicht schaffen, die trotzdem U15, U16, U17 Nationalmannschaft spielen, was ja auch was heißt erschreckend, aber irgendwo ja, man stellt sich da schon die Frage, da spielt man U15, U16, U17 Nationalmannschaft und dann weiß man aber trotzdem, es ist trotzdem nur, keine Ahnung, aus dem Kader vielleicht 2, 3, die es dann endgültig vielleicht schaffen.
Ja, also das ist ja irgendwo das Spannende. Ich meine, gerade in der Jugend ist es natürlich noch völlig unterschiedlich, wie weit jeder ist. Weil ein 15-Jähriger, der im Jänner geboren ist und ein 15-Jähriger, der im Dezember geboren ist, da trennt die eigentlich ein Jahr. Und in dem Alter ist das eigentlich schon ein Riesenunterschied. Und gleichzeitig ist es einfach so, dass dann doch jeder zu einer anderen Zeit irgendwie so die Entwicklung geht. Und der eine ist ein bisschen früher entwickelt, der andere kommt ein bisschen später. Und darum kann man das so alles nicht so genau vorhersagen, wie sich wer entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall interessant zum Beobachten, eben was für Wege denn die einzelnen Spieler da gegangen sind. Genau, aber wie angesprochen, nur weil man jetzt in der U15 im Nationalteam ist, heißt das noch lange nichts. Und gleichzeitig heißt es so nichts, wenn man jetzt in der U15 noch gar nicht irgendwie auf dem Radar oder auf dem Zettel ist vom Jugendnationalteam. Weil dann doch jeder einen anderen Weg geht und schlussendlich wird im Schluss abgerechnet.
Auch, das stimmt natürlich auch wieder. Wir merken es ja auch selber bei den ganzen Gästen, die wir haben, ob jetzt Österreich, Deutschland, Schweiz, ganz egal, Frauen, Männer. Irgendwie jeder hat dann doch eine eigene Geschichte und bei den wenigsten ist es tatsächlich so, naja, ich gehe jetzt ins NLZ und dann werde ich Profi, sondern irgendwo ist dann bin ich da mal, vielleicht spiele ich mal ein Jahr nicht, dann gehe ich woanders hin, dann spiele ich da wieder und dann ist halt auch immer so, nur weil man jetzt bei einem Verein vielleicht nicht gesetzt ist, heißt es ja nicht, dass dann die Karriere gleich vorbei ist, sondern es gibt ja, wie du schon sagst, unendlich viele Wege eigentlich, um dann doch irgendwie Profi zu werden.
Ja, das stimmt und das macht es ja irgendwie auch so spannend und es ist oft was nicht. Eben, oder wenn du jetzt im Profibereich bist, dann gibt es auch, ich meine, viele Spieler kommen natürlich über die Akademie, über die ganzen Auswahlen und die sind meistens so dementsprechend, ich sage jetzt mal, ähnlich ausgebildet. Aber es gibt dann doch immer wieder mal Spieler, die eben den Weg nicht über die Auswahl gegangen sind, sondern eben über kleinere Vereine, dann vielleicht über in der Regionalliga und es dann über den Weg zum Profi schaffen. Und ich finde da, dass das dann manchmal genau ihre Stärke sein kann, dass sie vielleicht nicht so in dem klassischen Ausbildungsverfahren oder dass sie das klassische Ausbildungsverfahren durchlaufen sind und über den anderen Weg vielleicht auch gewisse andere Stärken entwickelt haben. Weil, weiß nicht, es ist schon so, dass in der Akademie eben es wird halt sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, auf die ganzen Basics, was auf jeden Fall Sinn macht, sei es jetzt Passqualität, der erste Kontakt und so weiter, gewisse taktische Aspekte. Aber es gleichzeitig wird auch ein bisschen so die Einzigartigkeit ein bisschen vernachlässigt. Und ich finde, das haben jetzt schon ein paar Mal beobachtet, dass Spieler, die das eben über die Heimatvereine oder über kleinere Vereine im Amateurbereich geschafft haben, dass die dann oft so einfach so das Spezielle oder genau das haben, was ein bisschen anders ist, im positiven Sinne, die dann vielleicht im 1 gegen 1, den auf einmal sehr, sehr gut sind, dann einfach sehr kreativ sind, weil sie vielleicht auch genau in den Vereinen die Freiheit gekriegt haben, dass sie so spielen können, wie sie wollen und nicht in ein Schema gedrückt worden sind. Und darum finde ich das eigentlich ein sehr, sehr spannender Weg. Und wie gesagt, gerade in der Jugend, es heißt absolut nichts, wenn man in jungem Alter in der Akademie ist oder nicht. Das kann sogar eine Chance sein.
Sehr gut, du hast es gerade auch schon nochmal angesprochen, eben in dieses Schema gepresst sein. Da gab es bei uns in Deutschland jetzt auch vor allem nach den gescheiterten Turnieren von der A-Mannschaft dann doch immer wieder die Frage, so sind die Spieler vielleicht, fehlt da einfach diese Kreativität, die sie einfach in der Jugend irgendwie auch weggenommen bekommen. Und da, wie du auch, oder finde ich es gut, was du gesagt hast, dass es eben ja vielleicht auch mal gut ist, wenn du halt einen Spieler hast, der vielleicht, keine Ahnung, blöd gesagt, vom Dorf kommt, nie wirklich Jugend bei großen Vereinen gespielt hat, weil dann halt einfach auch ja irgendwo auch ein anderes Verständnis ist, das aber natürlich auch seine Vorteile dann haben kann.
Genau, bin ich voll bei dir.
Sehr gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber gar kein Problem. Ich würde gern über dein Bundesliga-Debüt sprechen. Saison 16-17, du wirst es noch sehr gut in Erinnerung haben, wahrscheinlich.
Natürlich.
Gegen
Red Bull Salzburg.
Red Bull Salzburg, genau. Erzähl, wie war es, wie kam es dazu?
Genau, also eben, das war eben in dem Spiel gegen Red Bull Salzburg und da ist es dann 0-0 gestanden und dann war ich eigentlich, weil es doch eben Red Bull Salzburg ist ja mit Abstand die beste Mannschaft in Österreich seit einigen Jahren und da war jetzt doch als 17-Jähriger auf der Bank, und ich war davor schon das ein oder andere Mal auf der Bank und jetzt davor vielleicht schon die ein oder andere Gelegenheit gehe, wo ich mehr damit gerechnet hätte, dass ich zum Debüt komme. Aber gegen Red Bull Salzburg, wenn das Spiel noch ausgeglichen ist, dass ich da in der Endphase reinkomme, hätte ich mir ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht gedacht. Aber dann war es halt doch so, dass ich beim Aufwärmen war und dass auf einmal der Trainer meinen Namen ruft. Und da kann ich mich noch gut erinnern, da ist dann der Puls gleich einmal in die Höhe geschossen, weil dann einfach die Anspannung und so das Kribbeln und die Vorfreude, aber gleichzeitig auch ein bisschen die Nervosität dazugekommen sind. Aber ich war so, mit dem Moment, wo ich dann eingelaufen bin, war das dann nur wieder weg. Und das war schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis und wirklich ein besonderes Erlebnis. Und das werde ich natürlich nie vergessen. Eben so das Profidebüt, dann auch noch gegen Red Bull Salzburg, daheim im Heimstadion, eben in der Schlussphase. Ja, also das war wirklich ein besonderes Erlebnis.
Ja, vor allem, man muss sagen, du warst in der Saison zwar die ersten zwei Spiele nicht im Kader, dann aber eben bis zu dem Spiel gegen Salzburg eigentlich gar nicht im Kader dabei. Also dann doch wahrscheinlich noch überraschender. Es hat sich ja praktisch überhaupt gar nicht angebahnt.
Ja, das stimmt. Und eben auf der anderen Seite, ich kann mich erinnern, ich glaube in der Saison davor sogar, da war ich noch 16, war ja mal in einem Spiel im Kader und da waren wir dann 3-0 vorne und das ist dann auch nur noch 5 Minuten gegangen. Und da hätte ich zum Beispiel viel, viel eher mit einem Debüt gerechnet. Also da war es zwar sehr, sehr überraschend, dass ich überhaupt im Kader bin, aber dadurch, dass das Spiel dann so klar verlaufen ist, hätte ich da eher noch mit einem Debüt gerechnet, als wie jetzt in dem Spiel gegen Red Bull Salzburg eben. Aber da, klar, es war schon überraschend. Aber ich war so neu, ich habe mich schon richtig drauf brennt auf das Debüt, weil ja gefühlt irgendwie doch schon länger beim Verein dabei war und ja auch gut im Training oft war, und darum war es nachher mir richtig drauf brennt, aber ich habe mich dann einfach richtig drauf gefreut und ja, wie gesagt, das war echt ein Tag, den ich sicher nie vergessen werde.
Das auf jeden Fall. Du warst in der Saison dann auch noch öfter mit von der Partie. Vor allem dann die letzten Spiele. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Da wird gesagt, ging es dann auch nicht mehr um so viel. Ihr wart schon sicher Vierter. Aber dann trotzdem noch sogar die letzten zwei Spiele über 90 Minuten dann gemacht.
Ja, genau. Also da habe ich dann auch das Glück ein bisschen gehabt, wie du schon angesprochen hast, dass in den letzten Spielen um nicht mehr so viel gegangen ist. Und das ist ja auch genau die Chance, oder das sind genau die Momente, wo einfach auch die Chance sein können für junge Spieler, die halt gerade auf dem Sprung sind, für die ersten Einsätze zum Bundesliga-Luft schnuppern und so weiter. Und das war dann schon ganz cool, eben noch das erste Mal Startelfdebüt, dann eben noch Spiele über 90 Minuten. Also ja, das waren schon besondere Zeiten, die immer ganz cool waren und einfach Lust auf mehr gemacht haben.
Das auf jeden Fall, und man muss auch sagen, das Jahr darauf war ja dann noch erfolgreicher für dich. Du hast zwar trotzdem, ja gut, ein bisschen Regionalliga gespielt für die zweite Mannschaft, aber war es dann eigentlich doch, ja, also immer wenn du fit warst, hast du eigentlich auch gespielt. Ja. Wenn auch nur, ja, mal mehr, mal weniger Minuten, ganz klar, obwohl es dann gegen Ende dann doch, ja, immer mehr wurden.
Ja, voll. Also, da habe ich den Show auch coole Trainer gehabt. Ich glaube, da war dann der Klaus Schmid Trainer mit dem Thomas Sickersberger als Co-Trainer. Und da habe ich den Show das Vertrauen gespürt und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und eben mit dem Klaus Schmid habe ich ja bis heute noch eigentlich eine sehr, sehr gute Verbindung. Und die Zeit habe ich auch sehr genossen unter ihm. Und wie du jetzt angesprochen hast, wenn ich fit war, habe ich den meistens Einsätze gekriegt. Aber das große Thema war halt, dass ich doch auch dazu mal schon in jungen Jahren immer wieder mal eben mit gewissen Verletzungen zum Kämpfer klettern. Und meistens war es halt die Achillessehne oder eigentlich war es durchgehend die Achillessehne. Und da bin ich dann eben, wo ich noch bei Alter war, die 4 Jahre, bin ich da eben dreimal jeweils 2 bis 3 Monate ausgefallen, eben wegen einer Achillessehnenüberlastung. Dann war es einmal eine Achillessehnenscheidenentzündung. Das war wirklich links und das war dann auf der rechten Seite, dann beidseitig. Also das war dann schon sehr, sehr mühsam. Vor allem, das war halt eben zu einer Zeit, wo ich mich dann eigentlich doch irgendwie als Stammspieler etabliert getan, als junger Spieler, was sehr besonders war. Und dann aber immer wieder mal eben durch die Verletzungen wieder herausgerissen worden bin. Und kann ich mich schon gut erinnern, das war schon eine sehr belastende Zeit, weil ich da halt auch sehr, sehr viel probiert habe. Ich war auch sehr, sehr fleißig in der Reha. Aber irgendwie war es so das Gefühl, ja, dass es halt brutal lange dauert und dann bin ich zurück, dann haben wir wieder zurückgekämpft als Stammspieler und dann ist die Achillessehne doch wieder zurückgekommen. Und die Achillessehne ist ja eh irgendwie eine spannende Stelle. Es gibt ja nicht umsonst die Achillesferse. Und ich weiß nicht genau, also ich bin bis heute noch nicht genau drauf gekommen, warum das meine Schwachstelle ist. Aber ich weiß einfach, das war damals wirklich schon eine herausfordernde Zeit, ganz klar. Und das habe ich auch jetzt wieder gemerkt, in der Herbstsaison, wo die Achillessehne immer wieder Probleme gemacht hat, hat mir das so gleich wieder in die Vergangenheit zurückversetzt. Weil das, ja, das ist bei mir jetzt einfach mittlerweile schon eine größere Geschichte leider. Und ja, aber nichtsdestotrotz werde ich da fleißig dranbleiben. Und ich werde da weiter suchen, bis ich da auf der Ursache auf den Grund gekommen bin. Und dann hoffe ich, dass ich es jetzt zukünftig so im Griff haben kann oder dass ich es zukünftig auch irgendwann mal hinter mir lassen kann.
Auf jeden Fall, und du hast auch schon angesprochen, dass das sich eigentlich immer durchgezogen hat mit der Achillessehne. Ich glaube, das Problem ist einfach, man kann bis zu einem gewissen Grad kann man ja irgendwie immer was dafür als Verletzungsprophylaxe irgendwie tun. Aber es gibt halt auch einfach Momente, so dann passiert halt was. Da kann man noch so viel irgendwie da probieren, was zu stärken etc. Das passiert dann halt. Ja. Dass es dann in der Häufigkeit passiert, ist natürlich dann umso ärgerlicher. Aber bisher hast du dich ja immer wieder zurückgekämpft und ich denke auch, dass das dieses Mal genauso sein wird.
Ja, das stimmt. Und eben, man merkt schon, dass viele Spieler irgendwo ihre Schwachstellen haben und der eine kämpft halt eher mit, keine Ahnung, mit dem Knie, der andere eher mit dem Sprunggelenk und bei mir ist halt die Achillessehne. Und wie du sagst, gerade im Profibereich ist es halt auch irgendwo ein Teil von dem Ganzen, wenn man halt doch immer irgendwo an einer Grenze hingeht, das einfach immer sehr, sehr belastet und natürlich auch immer ans Limit geht, wenn man besser werden will. Darum gehört es irgendwo dazu. Und ich bin einfach ein Fan davon, dass ich sage, dass jede Herausforderung oder jede Zeit, die halt einfach auch schwierig ist, auch gleichzeitig wieder Chance sein kann. Und ja, und jede Krise kann auch wieder Chance sein für was anderes. Und an das glaube ich ganz fest. Es ist so trotzdem während der Krise alles andere als lustig. Aber wie gesagt, ich glaube auch da, dass man aus jeder Zeit immer sehr, sehr viel lernen kann und das nur für die Zukunft nutzen kann.
Das auf jeden Fall, das bin ich eigentlich genau derselben Meinung. Ich meine, klar ist es erstmal blöd, jetzt wieder auszufallen, aber man kann ja dann trotzdem. Also ich habe jetzt natürlich kein konkretes Beispiel, was du jetzt machst, aber du findest bestimmt auf jeden Fall Möglichkeiten auch da, irgendwas zu machen, was du vielleicht, oder die Zeit so zu nutzen, wie du sie vielleicht nicht nutzen kannst, wenn du jetzt spielen würdest.
Ja, definitiv. Und du hast natürlich einfach noch so eine Phase mit Zeit, dass du eben andere Prioritäten setzt, einfach im Training, weil wenn du in dem normalen Meisterschafts- oder Mannschaftsbetrieb bist, dann hast du zum Teil einfach nicht die Zeit oder auch nicht die Energie, dass du für gewisse Sachen dann einfach nochmal wirklich Schwerpunkte setzt. Und so kannst du eben im Kraftraum einfach nochmal vielleicht nochmal viel, viel besser arbeiten und kannst sonst an gewissen Schwachstellen arbeiten, wo du halt sonst nicht so könntest. Also, ja, wie du sagst, ist alles so eine Chance, dass man das so denn die Zeit einfach gut nutzen kann.
Weil du jetzt ansprichst, was machst du denn aktuell oder hast du jetzt während deiner längeren Verletzungspause am Anfang der Saison, was hast du denn da, wie hast du da die Zeit genutzt?
Ja, es war natürlich eine sehr intensive Therapiezeit. Ich habe noch wieder mit verschiedenen Therapeuten und Spezialisten da Kontakt aufgenommen. Zum Beispiel, so mit denen habe ich damals zu meiner Alltagszeit schon kennengelernt, ist der Dr. Lukas Weißkopf. Das ist ein Schweizer Arzt in der Schweiz, der auf Sehnen spezialisiert ist. Und der hat mir damals schon sehr, sehr geholfen. Und der hat mir diesmal wieder sehr geholfen. Und da zum einen hat er einfach mal, er hat ganz klare Diagnose gestellt, er gibt da einfach allgemein Klarheit und er sagt da ganz klar, was du machen kannst. Und da ist es dann eben die Kräftigung für die Wade, das klassische, das exzentrische Wadentraining oder gerade in der Anfangszeit so das isometrische Wadentraining, damit du eben die Flüssigkeit aus der Sehne wieder rauskriegst und das Ganze da wieder stärkst. Und ja, und gleichzeitig habe ich auch mit einem anderen Therapeuten eine Zusammenarbeit gestartet, wo es einfach sonst noch der das Ganze ein bisschen ganzheitlicher angeht, wo man dann auch sonst noch gewisse Schwachpunkte versucht zu korrigieren. Da geht es eben um die gesamte Kette, dass die Bewegungsabläufe besser werden, dass man sich einfach besser bewegt. Da geht es so viel um die Rumpfkräftigung, um die Beinachsenstabilität und so weiter. Also zum einen habe ich einen Spezialist gehabt, der rein auf das spezialisiert ist und der hat mir wirklich sehr, sehr geholfen und kann ich wirklich jedem empfehlen, der Probleme mit Sehnen hat, vor allem Achillessehne oder Patellasehne. Und auf der anderen Seite habe ich eben mit einem Athletiktrainer zusammengearbeitet, der das Ganze wesentlich ganzheitlicher sieht. Und ich glaube, dass das so eine spannende Kombination war. Und einfach auch durch das Wissen, das man da mitkriegt, ist so immer eine spannende Zeit, dass man einfach auch auf dem Weg sehr, sehr viel lernt. Zum einen über seinen Körper selber, aber zum anderen auch über das Thema explizit. Also mittlerweile könnt ihr da schon ein bisschen was erzählen über unsere Sehnen und was man dafür tun kann.
Ich meine, das hat ja auch was. Vor allem, wenn du sagst, oder ich bin der Meinung, dass sehr viele eben, also auch Fußball, vielleicht nicht unbedingt wissen, wie das was in ihrem Körper da überhaupt so abläuft, wenn die es eben noch nie wirklich verletzt waren. Und ich finde es interessant, dass du jetzt sagst, dass du da wirklich sehr viel mitgenommen hast und auch jetzt sehr viel drüber weißt, weil ich meine, sie auch wissen, dass es eigentlich nicht schaden kann.
Ja, das ist definitiv. Also, ja, und ich bin halt allgemein der Typ, den das halt einfach auch schon interessiert. Und ich glaube halt nur, dass man da irgendwo gewisse Eigeninitiative ergreifen muss, weil ja in dem Mannschaftsbetrieb sind dann doch irgendwo die Mittel ein bisschen limitiert. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel einen normalen Physio hernehme, der muss ja alle Verletzungen abdecken. Und dann ist so klar, dass der jetzt nicht für die Achillessehne spezialisiert sein kann. Und darum glaube ich einfach, dass man da eine gewisse Eigeninitiative ergreifen muss.
Sehr gut, weil wir das Thema jetzt eh schon haben, Stichpunkt nach der Karriere, könntest du dir da was in diese Richtung vorstellen?
Gute Frage. Also Stand jetzt würde ich mir eher in einer anderen Richtung sehen und zwar, also es geht auch ein bisschen in die Richtung, weil es einfach eine große Rolle spielt, dazugehört und das wäre eher Richtung Ernährungswissenschaft oder allgemein Ernährung im Spitzensport, allgemeine Ernährung, das interessiert mich sehr stark. Ich habe da auch schon die ein oder andere Ausbildung gemacht, die ich da nebenbei mache. Und aktuell sehe ich mich eher in dem Bereich. Aber das ist ja auch gleichzeitig ein Bereich, der auch bei Verletzungen eine große Rolle spielt. Weil, jetzt habe ich vorher schon den ganzheitlichen Ansatz angesprochen, und da spielt die Ernährung natürlich auch eine große Rolle. Jetzt rein im Spitzensport, rein um die Leistungsoptimierung, aber auch gleichzeitig um die Verletzungsprophylaxe oder eben, wenn man verletzt ist, um die Heilung. Und da kann man schon mit ernährungsphysiologischen Ansätzen den Körper einfach unterstützen. Und ja, und das Thema interessiert mich sehr und aktuell sehe ich mich eher in so einer Richtung.
Sehr gut, du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele. Ich studiere Gesundheitsmanagement und ich finde es auch, also ich war auch an der weiterbildenden Schule dann so in so einem Gesundheitszweig hieß es bei uns und ich, also das war mir dann noch nicht so bewusst, aber dass eigentlich egal was, ob du jetzt verletzt bist oder keine Ahnung stärker werden willst, etc., das ist nicht, dass immer der ganze Körper damit drin hängt. Das ist sowohl Ernährung, ist ganz wichtig, wie du jetzt schon gesagt hast, und auch so solche Sachen wie jetzt, wenn du jetzt irgendwas an den Bändern hast, irgendwo spielt die Ernährung ja dann trotzdem eine Rolle.
Ja, ganz klar.
Und es hängt halt alles so zusammen, was ich sehr faszinierend finde.
Voll. Also, ja, den ticken wir da eh ähnlich und haben ähnliche Interessen, wenn ich das so höre.
Das auf jeden Fall. Also ich, wir sind jetzt sehr, sehr abgedriftet, finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich muss jetzt gerade überlegen, wo wir bei deiner Karriere waren. Oh, das müsste ich fast raten, wo wir waren.
Wir waren damals noch zu meiner Altacher Zeit, wo ich dann doch immer mehr Einsätze gekriegt habe, wenn ich fit war. Das war so der letzte Stand der Dinge.
Genau. Sehr gut. Nochmal gut zusammengefasst. Du hast es gerade auch schon angesprochen zu deiner Altacher Zeit. Du bist dann aber oder hast dich dann für einen Wechsel entschieden. Mhm. Zu 19 dann zum LASK. Wie kam es dazu und ja, warum innerhalb der Liga dann?
Ja, also es ist mal dazu gekommen, dass das halt irgendwie mein Berater angerufen hat und gemeint hat, dass der LASK sehr stark interessiert ist. Damals war da noch, oder das Interesse hat gestartet, als damals der Oliver Glasner noch beim LASK ist. Ich glaube, der ist bei euch in Deutschland jetzt mittlerweile auch bekannt, und so ist das Interesse entstanden, und der LASK war da gerade ganz klar am aufsteigenden Ast, und wenn man jetzt den LASK betrachtet, dann haben sich die echt zu einem Top-Verein in Österreich entwickelt, und von dem her war das schon auf jeden Fall eine sehr interessante Option und ein sehr interessanter Verein in Österreich, die einfach eine ganz klare Spielidee gehabt haben, die ganz klare Spielvision gehabt haben und einfach einen modernen, offensiven, attraktiven Fußball gespielt haben. Und das war natürlich das sehr, sehr Reizvolle. Und gleichzeitig war es auch so, dass im Alltag zu der Zeit auch wieder auf persönlicher Ebene gerade eher eine schwierige Zeit war, weil da war ich halt wieder das dritte und damals noch das letzte Mal mit der Achillessehne out. Und da ist dann auch wieder ein Trainerwechsel passiert und dann ist ein neuer Trainer gekommen. Ich war noch verletzt, dann bin ich zurückgekommen. Da hat dann die Mannschaft recht gut funktioniert. Und dann war es da auch ganz schwierig, dass ich wieder zurück in die Mannschaft komme, und dann habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass der damalige Trainer, das war noch der Alex Pastor, ist ein Holländer, der da wirklich groß auf mich setzt. Also der Verein wollte definitiv verlängern, das weiß ich noch, aber ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass der Trainer jetzt sehr auf mich setzt. Wobei er damals auch der Alex Pastor auch einen coolen Ansatz zum Fußball hat, weil er doch sehr auf Ballbesitz ausgerichtet ist, eher so ein bisschen klassisch, so die holländische Schule. Darum wäre das eigentlich schon spannend auch gewesen, aber eben halt nicht das Gefühl gehabt, dass er unbedingt will, dass ich da bleibe. Und die Konstellation in Kombination mit der attraktiven, also mit dem attraktiven Angebot vom LASK, hat mir dann dazu gebracht, dass ich den Wechsel gemacht haben. Und ja, war auch eine spannende Aufgabe. Der LASK hatte noch in der nächsten Saison international gespielt, was ja natürlich auch einen besonderen Reiz gehabt hat. Und ich bin natürlich mit dem klaren Ziel dahin, dass ich mich da durchsetze und dass ich da Stammspieler werde und eben die nächsten Schritte machen kann in meiner Entwicklung. Mir war aber bewusst, dass die Konkurrenz auf meiner Position, damals mit dem Peter Michol und mit dem James Holland, schon sehr hoch war. Aber es ist halt auch der Plan gewesen, gerade mit der Doppelbelastung, mit dem internationalen Spielen, dass ich sicher zu meinen Einsätzen komme. Und was auch spannend war, einfach von den zwei Spielern auf meiner Position, die ja wirklich sehr gute Spieler in Österreich waren und nach wie vor sind, dass ich von denen einfach auch noch lernen kann. Und genau, und den hat es eigentlich auch recht gut gestartet beim LASK. Bin eben zu meinem Einsatz gekommen, habe da auch meinen ersten Bundesliga-Tor gemacht, was so wirklich sehr, sehr cool war. Da haben wir den 1-0 Gruner. Ist eigentlich echt ein vielversprechender Start. Aber irgendwann ist schon da, der ist dann völlig in eine falsche Richtung gegangen. Und den habe ich auch da gemerkt, dass es immer schwieriger geworden ist. Und ja, und jetzt im Nachhinein betrachtet, war sicher nicht die rein aus fußballerischer Sicht die Zeit, die wir natürlich erhofft haben und das Endergebnis, das wir da erhofft haben.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, die Saison ist gut gestartet, dann allerdings warst du sehr oft ja nur auf der Bank oder eben gar nicht im Kader. Wo dann lag es denn, dass du auch in der zweiten Mannschaft dann doch relativ wenig gespielt hast?
Ja, das lag zum einen dran, dass ich dann doch noch viele Spiele eben oben auf der Bank war und das dann einfach zeitlich sich überschnitten hat. Und das war eigentlich der Hauptgrund, weil wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, dann habe ich da eigentlich schon in der zweiten Mannschaft gespielt und vor allem dann im Jahr drauf war es nicht so, dass ich eigentlich fast jedes Spiel bei der zweiten Mannschaft gemacht habe. Das war dann zum Teil auch auf Wunsch von meiner, oder eigentlich zum großen Teil auf Wunsch von meiner Seite, weil ich einfach da gemerkt habe, dass ich in der ersten Mannschaft aktuell keine Perspektive habe, weil sie dort nochmal zwei Spiele auf der Position geholt haben. Und da war es mir dann einfach wichtiger, dass ich die Kontinuität habe und zumindest da eine regelmäßige Spielzeit habe, weil schlussendlich brauchst du Spiele, damit du besser wirst. Und ja, das Schlimmste ist, wenn du gerade in dem Alter keine Spielzeit bekommst. Und das Positive bei dem Ganzen war, dass zumindest die zweite Mannschaft in der zweiten österreichischen Liga gespielt hat, als es immer noch im Profibereich war. Und wie gesagt, das war ganz sicher nicht das, was wir vorgestellt haben. Aber ich habe dann doch irgendwie das Beste aus der Zeit gemacht. Und es war schon auf persönlicher Ebene und auch schon irgendwo auf fußballerischer Ebene schon auch nach wie vor eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Wo ich mir sicher bin, dass ich auch da wieder mich eben auf den Ebenen schon weiterentwickelt habe.
Das auf jeden Fall, und ich glaube, das ist auch für junge Spieler auch wichtig, wenn es dann vielleicht mal in der ersten Mannschaft, ja, wenn man es merkt, okay, es reicht vielleicht doch noch nicht, dass man dann halt trotzdem auch noch eben Spielpraxis sammelt und eben vielleicht, wie du jetzt auch gesagt hast, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass du auch selber die Initiative dann ergreifst und sagst, okay, dann spiele ich ja lieber zweite Mannschaft, aber dafür eben Stamm, bevor ich mich da bei der ersten Mannschaft eigentlich nur auf der Bank hocke, wenn ich überhaupt im Kader bin.
Genau so ist es, ja.
Genau, du hast dich dann aber nach dem Jahr dann trotzdem für den Wechsel entschieden. Ich denke mal aus, ja, den Gründen, die du gerade eben gesagt hast, dass eben, ja, da eben vielleicht doch noch kein Platz für dich dann war in der ersten Mannschaft und bist dann zu deinem jetzigen Team, zu WSG Tirol gegangen.
Genau. Und ich war auch damals dann sehr, sehr froh, dass sich die Möglichkeit geboten hat, weil es ist einfach geheißen, dass ich Bundesliga-Fußball spielen kann und dass ich da zumals in Show froh war, dass ich aus dem Vertrag beim LASK rauskommen bin, weil ich einfach, wie angesprochen, die Perspektive oder weil es da keine Perspektive mehr gegeben hat für mich. Und darum war ich noch sehr froh, dass ich da die Möglichkeit mit der WSG aufgetan hat. Und ja, und das war auch jetzt im Nachhinein betrachtet eine goldrichtige Entscheidung. Da habe ich dann wieder die Möglichkeit gekriegt, eben Bundesliga-Fußball zu spielen, habe mich dort noch recht schnell zum Stammspieler entwickelt, habe da eben wieder das Selbstvertrauen gekriegt und habe mich dort eigentlich auch zu einem Führungsspieler entwickelt. Und ja, darum war das bisher oder ist es bisher sicher die erfolgreichste Zeit für mich im Profifußball, auch wenn es jetzt in der Saison wieder persönlich eher ein schwieriges Jahr ist.
Ja, und auf noch zu der, um auf die Saison nochmal zu sprechen zu kommen, man muss ja sagen, die war auch für die WSG dann doch sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Ihr habt ja dann sogar um den Europacup mitgespielt und dann im Halbfinale sogar gegen den LASK dann auch gespielt.
Ja, genau, das stimmt. Und gegen den LASK haben wir damals, waren es 3 oder 4-0 gewonnen. Also eben eins von beiden war es jetzt nicht ganz genau, aber das war schon natürlich auch da ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass man dann irgendwie doch gegen den Ex-Verein im Halbfinale so klar gewinnt. Also das hat schon gut getan.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen so ein kleiner, ja, so hier, ich bin doch gut genug.
Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, für Selbstvertrauen war es sicher kein Schaden.
Das ist auf jeden Fall, das ist gut ausgedrückt. Genau, dann das, ja gut, dann sind wir ja eigentlich soweit schon fast durch. Zur letzten Saison dann noch, auch wieder eigentlich genau dasselbe Bild wie jetzt auch das eben, die eben bestimmte Saison, auch wieder absoluter Stammspieler, sogar noch mal ein bisschen mehr gespielt und dann auch das erste Mal als Kapitän.
Genau. Also, ja, letzte Saison war schon sehr, sehr gut. Da haben wir dann auch als Mannschaft im Winter dann eine sehr gute Phase gehabt, wo wir 5 Spiele am Stück, oder wo wir 6 Spiele nicht verloren haben und 5 davon nicht gewonnen haben. Also haben wir echt einen sehr guten Lauf gehabt und haben noch lange eben ums obere Playoff mitgespielt. Das ist sich schlussendlich dann doch nicht ausgegangen. Aber eben, es war auf persönlicher Ebene schon ein sehr, sehr gutes Jahr. Eben noch mit 3 Bundesliga-Toren als defensiver Mittelfeldspieler und, wie du angesprochen hast, noch mit dem ersten Spiel als Kapitän, was natürlich auch immer ein cooles Gefühl ist und was auch da einfach eine Ehre ist und irgendwo eine Bestätigung für die Leistungen, die man bei dem Verein gezeigt hat. Genau, also das war nur da wieder sehr viele coole Momente dabei.
Sehr gut. Wir haben jetzt einen guten Rundflug über deine Karriere gemacht. Ganz kurz noch zu dieser Saison. Du bist ja in dieser Saison auch wieder als Kapitän. Mhm. Jetzt, wenn du dann jetzt hoffentlich natürlich bald wieder wirklich 100% dabei bist, weißt du schon, ob du dann auch wieder als Kapitän aktiv sein wirst, oder wird das jetzt erstmal noch von wem anders übernommen, auch wenn du jetzt wieder da bist?
Ja, also bei uns ist die Situation hier so, dass der Trainer sich am Anfang der Saison dafür entschieden hat, dass es 2 Kapitäne gibt. Und das eine ist eben der Felix Bacher, das ist unser Innenverteidiger, und das andere bin eben ich. Und da war der Plan, dass man immer 5 Spiele, also jeder hat 5 Spiele als Kapitän immer, und das wechselt dann so. Und ja, und das ist schon nach wie vor so. Also da hat sich jetzt nichts geändert. Ne?
Alles klar, okay, gut, dann bist du praktisch trotzdem noch weiterhin Kapitän, obwohl du jetzt, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist, muss man sagen.
Ja, das stimmt, und eben da spüre ich auch das Vertrauen vom Verein und vom Trainer, für das bin ich auch dankbar. Aber eben jetzt geht es mal darum, dass ich wieder fit bin und dass ich dann fit bleibe und der Mannschaft wieder da helfen kann, wo ich ihr halt wirklich helfen kann, und zwar auf dem Platz.
Das auf jeden Fall. Also das ist natürlich das Wichtigste, und dann kann man irgendwann über die anderen Sachen sprechen. Genau. So, dann hätte ich gesagt, sind wir mit deiner Karriere fertig. Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen, die wir bekommen haben.
Gerne, ja.
Und zwar, also erstmal noch, jetzt von mir persönlich, wollte ich nochmal fragen, zwecks dem Pensum, das du jetzt während deiner Verletzung hattest, an Einheiten und dein aktuelles oder das normale Pensum, das ihr während der Saison habt?
Ich kann jetzt nicht genau sagen, was das in Stunden genau ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Zeit, wo ich verletzt bin, dass das von den Stunden und vom Aufwand wesentlich höher ist, als wenn ich im normalen Mannschaftsrhythmus bin, weil dann halt doch oft 2-mal am Tag trainierst. Dann hast du noch viel Therapiezeiten zusätzlich. Also das ist insgesamt, ist da eben, hast du da ein wesentlich höheres Pensum, und im normalen Mannschaftsrhythmus, gerade in der Meisterschaft, ist es hier so, dass du, also wenn wir jetzt hernehmen, wir haben am Samstag ein Spiel, dann haben wir am Samstag ein Spiel, und am Sonntag, die was gespielt haben, haben das Regenerationstraining, die was nicht gespielt haben, haben das Spielersatztraining. Das ist immer so der Tag nach dem Spiel. Denn der Tag drauf ist dann meistens der freie Tag in der Woche. Und das wäre in dem Fall jetzt der Montag. Und am Dienstag ist es dann so, dass wir mit 2 Trainingseinheiten reinstarten. Und danach ist es eigentlich so, dass Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils einmal trainierst. Und eben am Samstag dann wieder das Aktivieren in der Früh hast und am Nachmittag wieder das Spiel. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir Samstag und dann wieder am Samstag spielen. Also das ist so ein normaler Rhythmus. Und eben, da sieht man schon, dass wir unter der Meisterschaftswoche eigentlich rein jetzt vom Mannschaftstraining her ganz so hohes Pensum hat, weil es dann einfach auch viel darum geht, dass man eben zum Spiel hin wirklich am Leistungsmaximum ist, dass man dort einfach spritzig ist, dass man sich da gut fühlt und dass es da gar nicht mehr so darum geht, gerade jetzt zum Ende der Woche hin wirklich nochmal viel zum Trainieren und so. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir jetzt in der Vorbereitung sind, dann hat man schon ein wesentlich höheres Pensum, weil man dort nur als Mannschaft fast jeden Tag zweimal trainieren. Da haben wir dann wirklich wenig Tage frei und da haben wir dann schon wieder ein sehr, sehr hohes Pensum. Ja, genau. Aber dann hoffe ich, dass ihr da ein bisschen ein Gefühl gekriegt habt für das Trainingspensum von uns.
Sehr schön. Danke dir erstmal für die Einblicke. Ganz kurz noch, weil du es angesprochen hast, Spielersatztraining und Regenerationstraining. Wie läuft denn so ein normales Regenerationstraining ab?
Es ist natürlich von Mannschaft zu Mannschaft ein bisschen unterschiedlich, aber bei uns ist es aktuell so, dass jeder Spieler einen fixen Termin bei den Physios oder bei den Masseuren hat, dass du da einfach 3-4 Stunden mit den Physios hast. Wenn du jetzt irgendwelche speziellen Bewegungen hast, dann arbeitet man natürlich da oder ist einfach eine Regenerationsmassage im Allgemeinen. Und danach läuft es recht selbstständig ab. Das heißt, es wäre gut, oder das ist so geplant, dass man dann noch aufs Rad geht, da zumindest 20, 30 Minuten noch ausradelt, einfach durch die Bewegung wieder die ganzen Abfallprodukte, die sich durch die Belastung halt angesammelt haben, dass man die wieder rauskriegt aus dem System, dass da wieder eben gerade die Beine gut durchblutet werden und so weiter, dass man sich dann noch ein bisschen durchbewegt. Das ist schon ein guter Moment, dass man noch ein Oberkörpertraining einbaut, also ein bisschen Kräftigung für den Oberkörper. Und ja, und dann gibt es also Möglichkeiten, Kältebecken oder gerade im Wechsel kalt-warm oder du gehst in die Infrarotkabine. Also da kommt es dann speziell ein bisschen drauf an, wie du dich fühlst, was dir gerade gut tut, ob du irgendwelche Probleme hast, ob du Schläge abbekommen hast und so weiter und dann auf das ein bisschen eingehst. Und ja, aber eigentlich geht es darum, eigentlich eine recht lockere Bewegung wieder reinzubringen, damit einfach die Regeneration unterstützt wird.
Verstehe, das heißt dann, also ist auch euch selber ein bisschen überlassen, was ihr dann genau macht.
Ja, genau. Weil es ist eben so, dass die Trainer eben draußen beim Spielersatztraining sind und eben die da halt dabei sind und darum ist es uns selber überlassen. Aber es ist natürlich schon klar vorgegeben, dass man was machen soll.
Alles klar, dann zum Spielersatztraining. Heißt Spielersatztraining einfach, wir machen zwei Mannschaften spielen oder heißt Spielersatz einfach? Also macht ihr da was anderes?
Na, da machen wir was anderes. Ist zum einen nur dem geschuldet, dass beim Spielersatztraining da ist ja von der Anzahl meistens so, dass da was nicht 6, 7, 8 Spieler dabei sind. Also es wird sich jetzt nicht aussehen, dass du zwei Mannschaften machst und 11 gegen 11 spielst. Und dann geht es eher darum, dass du jetzt von den Beschleunigungen, die du im Spiel hast, also die Antritte und auch die Highspeedmeter, dass du dir da ein bisschen reproduzierst. Das heißt, oft macht man viele kleine Spielformen, wenn man zu 6 ist, viel 3 gegen 3 oder irgendwie einen Ball halten oder 3 gegen 3 auf 2 Tore, damit man eben viele so kurze Sachen hat, kurze Wege, viele Beschleunigungen, viele Momente, wo du abbremsen musst, viele Richtungswechsel und so weiter und einfach auch Ballkontakte natürlich. Und zum Schluss hin gibt es dann im Normalfall nochmal Läufe, wo es dann einfach darum geht, dass man längere Sachen mitnimmt, wo du eben auf die Highspeed-Meter kommst. Also oft sind es so Box-to-Box-Läufe, dass du eben nur da nochmal 5, 6, 700 Highspeed-Meter sammelst und eventuell auch nochmal einen längeren Sprint, dass du auf deinen maximalen Sprint kommst oder zumindest auf die 90% von deinem Sprint, einfach aus der Hinsicht schon wieder, dass du da wieder die Verletzungsprophylaxe, gerade jetzt für Hamstrings und so, auch abgedeckt ist, weil das ja auch ganz klar bewiesen ist, dass man einfach regelmäßig sprinten soll.
Alles klar, verstehe. Also wirklich, ja gut, natürlich Spielersatz, es soll ja die Leute, die nicht spielen sollen, natürlich auch dieselbe Belastung haben wie im Spiel. Danke dir für den Einblick. Jetzt hast du ja, oder jetzt kommen wir zur nächsten Frage, jetzt hast du ja relativ viel auch international mit Länderspielen erlebt. Da sind wir jetzt gar nicht ganz so genau darauf eingegangen, aber wir haben es ja am Anfang mal erwähnt, so ab der U15 eigentlich bis zu U21 eigentlich, hast du eigentlich jede Nation-Mannschaft mitgenommen. Was war denn da dein Highlight aus der Zeit bei der Nazio?
Ja, das Highlight war ganz klar die U17 EM in Aserbaidschan. Einfach bei so einer Endrunde teilzunehmen, wenn es jetzt nur in der U17 ist, das war schon sehr besonders. Und auch so das ganze, der ganze Turniermodus und so weiter, das war schon richtig cool, dass man sich da schon explizit davor vorbereitet auf das Turnier und dann das Turnier selber, wo es wirklich einfach nur darum geht, bestmöglichst abzuschließen, eben sich gut vorbereiten, gut regenerieren. Und es sind doch immer kurze Abstände zwischen den Spielen. Also das war schon sehr besonders und da, ja, das war wirklich, also das ist jetzt so schon das Highlight, wenn ich mich jetzt zurückerinnere.
Sehr gut. Da du jetzt auch durch diese ganzen Länderspiele gegen sehr, sehr viele Spieler auch gespielt hast, gegen die man jetzt vielleicht sonst nicht so zwingend auf Vereinslevel spielt, fällt dir da jetzt spontan jemand ein, wo du sagst, das war so der beste Gegenspieler, den du da aus der Zeit hattest? Du kannst natürlich auch gerne einen aus der Liga oder Pokal oder je nachdem sagen, wer dir da jetzt so spontan einfällt.
Ja, also in den Nachwuchsnationalteams fallen mir sofort zwei Namen ein. Und zwar der Kai Havertz, gegen den haben wir bei der U17 EM gespielt. Und im U21-Team gegen England der Phil Foden. Das sind schon sehr beeindruckende Spieler.
Ja, also wir nehmen jetzt gerade am 5.3. auf. Phil Foden hat jetzt gestern war es nicht. Auf jeden Fall gegen Manchester. Im Manchester Derby, ich glaube, zwei Tore waren es, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ja, ich glaube auch, ja.
Gemacht, also ja, der kann auf jeden Fall kicken. Das stimmt.
Ja, definitiv.
Sehr gut. Dann hätte ich jetzt noch eine Frage, und zwar, wenn du eine Story, die erzählt werden muss in dem Podcast, hättest du da eine auf Lager aus deiner Profikarriere?
Boah, gute Frage. Muss jetzt gerade überlegen. Ja, es gibt natürlich viele Geschichten, wo ich halt merke, gerade so, wenn ich mit ehemaligen Fußballerkollegen darüber sprich, was halt so abgegangen ist, und meistens in den Ansprachen vom Trainer, und das waren meistens Geschichten, wo der Trainer eigentlich eher auf Attacke aus war, also wo in dem Moment war es alles andere als angenehm, aber im Nachhinein ist es schon immer sehr, sehr lustig, wenn der Trainer da eigentlich auf den Kicker klettert, und das sind dann meistens so die Geschichten, die man da den untereinander Revue passieren lässt, aber ich tue mir gerade schwer, da eine einzelne Geschichte herauszunehmen, die ihr da jetzt gut erzählen könnt.
Schade. Aber gut, ja, Trainer ansprachen, da passieren die wildesten Dinge, das stimmt.
Ja, da sind schon einige Highlights dabei gewesen.
Sehr gut. Dann wäre ich soweit fertig. Mhm. Also habe zumindest keine Fragen mehr. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne, es hat mich gefreut, ich sage danke.
Sehr schön, dann dir auf jeden Fall viel Erfolg für die restliche Saison.
Dankeschön.
Und dann gehören dir als Gast die letzten Worte.
Ja, dann möchte ich mich bei dir bedanken. Ich finde es echt cool, was ihr da macht. Und ja, danke, dass du da mich ausgewählt hast, ist eine Ehre für mich. Und ich finde das eine coole Geschichte, was ihr da macht, und ja, wünsche euch da alles Gute und werdet es auf jeden Fall ein bisschen verfolgen in Zukunft.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Football Chaos. Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.